Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir hatten das letzte Mal ja mit Konfuzius abgeschlossen und mit den Entwicklungen, die sich aus dem Konfuzianismus ergeben haben. Also das Stichwort wäre Legalismus. Und jetzt machen wir wieder einen Schritt zeitlich zurück. Wenn ihr euch erinnert, haben wir ja ursprünglich ganz früh angefangen mit dem I Ching. Das war in dieser ersten historischen chinesischen Dynastie, der Shang-Dynastie, also 1600 bis 1000 vor unserer Zeitrechnung. Und da hat man also dieses I Ching. Das ist so der Ausgangstext für alle chinesischen philosophisch-religiösen Systeme. Ein Strang, den wir uns die letzten Male angeschaut haben, war der Konfuzianismus. Das Thema, was sich durchzieht und was, denke ich, uns auch interessiert, ist das Thema der Selbstkultivierung. Wenn ihr euch erinnert, das ist eines der Hauptthemen überhaupt in China, in der chinesischen Philosophie-Szene, sage ich jetzt mal, aber auch übertragen natürlich im Buddhismus oder im Achtsamkeitsansatz. Die Idee, dass man sich selbst entwickeln kann. Und dazu gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Eine dieser Möglichkeiten war das konfuzianistische Verständnis dieses Themas. Das heißt, dass man über das Studium der alten Texte, die auf seinen eigenen Alltag reflektiert und versucht, über die Reflexion und über das Anwenden dessen, was ich gelesen habe, sich selbst zu entwickeln oder sich selbst zu kultivieren. Das ist einer der Kernbegriffe, der sich durch das ganze chinesische Geistige zieht. Die Su-Dynastie und der letzte Teil davon war die Zeit der streitenden Reiche. Und das letzte Mal hatten wir uns ja da ein bisschen diese unterschiedlichen philosophischen Strömungen auch angeschaut, die in dieser Zeitepoche entstanden sind. Das eine war der Konfuzianismus, aber es war nur eine von vielen. Das, was uns jetzt interessiert, ist der Abzweig vom I Ching, also nicht in Richtung Konfuzianismus, sondern in Richtung Daoismus. Und das ist das Thema, was uns jetzt in der nächsten Zukunft beschäftigen wird. Auch der Daoismus oder die daoistischen Gruppen beziehen sich auf das I Ching. Und da gab es einige Stichworte, die sowohl beim Konfuzianismus auftauchen als auch im Daoismus. Das ist einmal die Idee, dass es eine kosmische Ordnung gibt. Und wenn ihr euch erinnert, hat der Text des I Ching hat so zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist die Orakelpraxis, das heißt die Idee, dass man diese kosmische Ordnung und die Dynamik in dieser kosmischen Ordnung, also die permanente Veränderung, und deswegen heißt ja auch das I Ching, heißt ja das Buch der oder der Klassiker der Veränderung oder der Wandlung. Das Hauptthema ist die permanente Veränderung. Das angebunden an den Kosmos und die Frage, welche Position oder welchen Stelle hat der Mensch in diesem Kosmos? Die Idee, die sich durch das ganze I Ching durchführt, ist die, dass es einerseits die Dynamik im Kosmos gibt und das Orakel hilft, die jeweilige Dynamik im Augenblick, im Hier und Jetzt zu erforschen oder abzubilden. Das ist so ein bisschen die Idee und das heißt, das Orakel ist ein Hilfsmittel, um die kosmische Ordnung herauszufinden, wie die im Moment funktioniert, um dann mich dieser kosmischen Dynamik anzugleichen. Das heißt, um in diesen kosmischen Fluss der Dinge zu sein oder zu kommen. Das ist eigentlich die Grundidee vom I Ching und von der Orakelpraxis. Wir haben aber gesehen, dass der Text an sich erst in der Zeit der streitenden Reiche, beziehungsweise dann in der Han-Dynastie, also in dem anschließenden, aber überanschließenden, also erstmal die Jing-Dynastie und da kam die Han-Dynastie, und dass der Text erst durch die konfuzianistischen Kommentare zum Text, zum I Ching aufgewertet wurde. Da wurde aus der Orakelpraxis ein philosophischer Text. Und philosophischer Text bedeutet, dass man das I Ching auch benutzen kann als ein Weisheitsbuch, indem man sich diese 64 beschriebenen Situationen anschaut und überlegt, welche eigene Erfahrung bildet sich dort ab und wie kann ich meine eigenen Erfahrungen in diesen 64 Situationen, beziehungsweise gibt es ja dann nochmal pro Situation 6 unterschiedliche Entwicklungsstadien der jeweiligen Situation. Also kann man das ganze I Ching auch als ein kosmisch-psychologisches System zur Selbsterforschung benutzen. Das ist so die Idee von Konfuzianismus. Und im Daoismus gibt es natürlich auch eine daoistische Lesart des I Ching. Es gibt einmal die Praxis des Orakels, aber es gibt gleichzeitig auch die Praxis, das I Ching aus der Perspektive der Selbstkultivierung zu lesen. Das heißt, das Hauptthema des I Ching und auch des Daoismus ist die Veränderung. Die Veränderung geht aus von zwei Grundkräften, die in einem polaren Verhältnis zueinander stehen. Auf Chinesisch ist das Yin und Yang. Yang ist das Starke, das Männliche, das Dinge umsetzende Prinzip. Und Yin ist das komplementäre Prinzip, das Empfangene, das Weibliche, das Akzeptierende. Auf Basis dieser beiden Pole baut sich diese ganzen 64 verschiedenen Situationen auf. Das sind also immer wieder Mischungsverhältnisse dieser beiden Pole, wobei diese beiden Pole dann im I Ching nochmal in 8 unterschiedliche Trigramme unterteilt wurden. Also hier seht ihr so ein Hexagramm. Also Hexagramm heißt 6 Linien. Entweder ganze Linien, das ist Yang, oder gebrochene Linie, das ist Yin. Jedes dieser Hexagramme besteht aus 2 Trigrammen. Die Grundidee ist die, es gibt ein Trigramm, was oben ist. Das wäre bei dem hier. Und jetzt kann man jedes dieser Hexagramme als Dynamik dieser jeweiligen 2 Trigramme lesen. Man kann jetzt sich überlegen, welche Dynamik gibt es, wenn unten das Trigramm Seele ist und oben der Wild. Oder anders formuliert, denn zum Beispiel,
das ist der Himmel. Das war das Erste. Ja, wenn ihr auf euch erinnert, das waren 6 Sprüche. 6 Mal Yang. Das war das erste Zeichen. Damit haben wir mal angefangen. Das erste Hexagramm. Wenn zweimal das gleiche ist, wird die Dynamik, die in dem Trigramm abgebildet ist, verstärkt. Das heißt, das ist sozusagen das stärkste Yang, was möglich ist in diesem System. Das ist die Idee.
Umgekehrt, das hatten wir auch schon, Kun, 3-mal Yin, das Empfangene, 2. Zeichen, wenn ihr euch erinnert. Wenn dieses Zeichen wiederholt wird als Hexagramm, dann ist das das stärkste Yin Zeichen im gesamten 64er Kosmos des I Ching. Das ist so ein bisschen die Idee. Ja, das heißt, 2 Zeichen verstärken Dynamik, die drin sind. Wenn aber die Zusammensetzung eine andere ist, also jetzt zum Beispiel so, unten Yang und oben Yin, 3-mal Yin, dann kann man diese Dynamik, kann man sich dann anschauen, was passiert zwischen diesen 2 Zeichen. Das heißt, jedes dieser 64 Hexagramme kann man als eine Bewegung zwischen den Trigrammen lesen. Das ist eine zusätzliche Variante. Also wir haben jetzt verschiedene Lesarten, wie man dieses I Ching lesen kann. Man kann nur sich das Zeichen anschauen. Das ist der erste Blick. Dann hatten wir die Idee, dass diese 6 Linien, dass es eine Dynamik in diesen 6 Linien gibt. Das heißt, von unten gelesen ist die Energie, die oder die Situation, die dort abgebildet wird, wird immer stärker. Und das oberste Zeichen, die Nummer 6, also ganz oben, da ist es schon ein bisschen drüber. Wir hatten Yan, also der Himmel, als absolutes Yan. Ganz unten begann das mit dem Drachen. Langsam über die Zeichen hat sich das Bild aufgebaut, sprich der Drache oder die Yang-Energie ist immer stärker geworden. Und das letzte Zeichen war, dass da das Yang zu stark geworden ist. Das heißt, auch hier besteht in jedem Zeichen natürlich die Herausforderung, in der Balance zu bleiben. Erste Lesart, das ganze Zeichen. Zweite Lesart, die einzelnen Linien sich anschauen, wie die Dynamik ist. Dritte Lesart, wie die beiden Trigramme zusammenpassen. Also ihr seht, ein ziemlich komplexes System. Deswegen gibt es auch jede Menge Kommentare dazu. Im Deutschen haben wir die Wilhelm-Übersetzung und die ist maßgeblich von den Konfuzianern geprägt. Also eigentlich ist die Wilhelm-Übertragung von Konfuzianern geprägt plus von seinem christlichen Hintergrund. Und da entsteht natürlich eine eigene Interpretation dieser 64 Zeichen beziehungsweise der Dynamik innerhalb dieser Zeichen, als wenn das ein Daoist interpretiert hätte oder hat. Das gibt es nämlich auch. Und das ist eher die Lesart, die ich benutze. Da gibt es eine Interpretation aus dem 18. Jahrhundert von einem sehr bekannten Daoisten. Die Interpretation ist vollkommen anders als die von Wilhelm. Also Wilhelm ist eher so dieser erhobene Zeigefinger.
die daoistische Interpretation dieses Textes ist eher, wirklich es als Selbsterforschungsprojekt zu benutzen und jedes dieser Zeichen einfach mal in sich selbst zu entdecken, sozusagen ein psychologisches System. Und dann gibt es auch noch eine buddhistische Lesart des I Ching. Also auf Buddhisten, also chinesische Buddhisten haben sich, weil sozusagen das zur Bildungselite dazugehört hat, haben die sich auch mit dem I Ching beschäftigt und haben das aus ihrer buddhistischen Perspektive interpretiert. Insofern ist nicht I Ching gleich I Ching, sondern es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man es interpretiert. Und über diese 2000 Jahre Interpretationsgeschichte nur dieses Textes haben wir ganz, ganz viele unterschiedliche Interpretationen in China. Und wenn man den Bogen weiterführt, also ab den 60er Jahren hat das I Ching bei uns so, also ist es sehr modern geworden. Und wir finden jetzt auch in europäischen Sprachen, also Englisch oder auch teilweise Deutsch, nochmal einen ganzen Schwung neue Interpretationen, die teilweise was mit der chinesischen Geschichte zu tun haben, teilweise null mit der chinesischen Geschichte zu tun haben. Auch hier sehen wir, da gibt es offensichtlich 1000 verschiedene Varianten, wie man mit diesem Text umgehen kann. Wir benutzen es einfach wieder als Einstieg in dieses Thema Veränderung, als Grundlagentext für die Entwicklung, die also dann folgen wird, und das ist der Daoismus. Ausgehend vom I Ching und vom Konfuzianismus haben wir also diese Idee des Ahnenkultes, was sich durch die ganze chinesische Geschichte durchführt. Es gab jetzt einen Artikel, ich weiß nicht, wie weit der stimmt, aber ich fand es zumindest witzig. Das war von der TASS, von der russischen Nachrichten, staatlichen Nachrichtenagentur. Die haben einen Artikel geschrieben über einen Chinesen, der einen Mercedes-Benz neben dem Grab seiner Frau vergraben hat. Die Idee ist, wenn er das vergräbt, dass es der Frau im Jenseits zugutekommt. Aber die Lokalregierung hat ihn angezeigt, weil man darf nicht einfach ein Auto irgendwo in der Erde vergraben, wegen Umweltschutzbedingungen und solche Sachen. Und so ist das in die Presse gekommen. Das zeigt, dass offensichtlich heute noch dieses Denken von dem Jenseits in China noch sehr aktuell ist. Es gibt eigene Geldscheine, die gedruckt sind, und wenn man das verbrennt vor dem Schrein, dann soll das den Ahnen im Jenseits zugute kommen. Wir haben ja auch Sterbemessen, wo die Grundidee auch ist, dass den Leuten, die im Fegefeuer sind, weniger Fegefeuer haben oder weniger irgendwie sowas. Also es ist ja so eine ähnliche Idee, dass wir glauben, durch unsere Handlungen hier dem Verstorbenen noch irgendetwas Gutes zu tun.
Ja, es ist weniger materiell beschissen, einen Sachen.
Okay, aber offensichtlich die Idee, also dass wir noch irgendeinen Einfluss auf das Jenseits haben, ist nicht nur in China da, sondern gibt es auch im Christentum offensichtlich. Orakelwesen hatte ich hier schon. Das Thema Maß und Mitte ist das Thema die richtige Balance finden. Das ist das, was sich durch die ganze chinesische Philosophie durchzieht. Es ist immer die Frage, erstens, wie kann ich selbst in Balance sein, als auch, wie kann ich in der Gesellschaft, was ja dann ein Thema von Konfuzius war, wie kann die Gesellschaft harmonisch miteinander sein, wobei beim Konfuzius das hierarchisch gedacht ist. Das heißt, es gibt einen Kaiser und dann fördert er dann runter. Ja? Aber die Idee, wie kann man ein harmonisches Miteinander führen, finden wir schon im I Ching und drückt sich eigentlich in allen diesen Ansätzen auch wieder auf unterschiedliche Art und Weise aus. Und dann gibt es eine Tradition, was wir auch in allen Kulturen finden. Also Eliada, die sogenannten Schamanen, das ist eigentlich ein russischer Begriff. Das sind Experten, die in verschiedene Welten reisen können, die auch für Heilung teilweise zuständig sind. Viele indigenen Gesellschaften haben ganz verschiedene Jobs. Also da gibt es einen Schamanen, der ist für die Jenseitsreisen zuständig, dann gibt es einen Kräutermenschen oder Kräuterfrau, die ist für die Kräuter zuständig, dann gibt es jemanden, der ist fürs Wetter zuständig. Manchmal ist es eine Person, das ist dann von Kultur zu Kultur unterschiedlich. In China nannten die sich Fang Shi. Die haben so eine schamanistische Funktion und diesen Strang finden wir dann auch im Daoismus wieder. Momentan befinden wir uns aber noch nicht im Daoismus, weil das müsste man sozusagen mal hervorgucken. Momentan befinden wir uns in so einer Vorphase des Daoismus. Proto-Daoismus nennt sich diese Phase. Das heißt, es gibt unterschiedliche Personen, unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Kulten, unterschiedliche Praxen und die münden dann alle nach ein paar hundert Jahren in dem, was dann später Daoismus genannt wird, zusammen. Aber momentan ist das noch alles sehr verstreut. das, was ich für heute gedacht habe, was wir uns anschauen, einmal das Hexagramm Inneres Vertrauen.
Idee dieses Hexagramms ist so eine Art, also muss man vorsichtig sein, also man könnte sagen, es ist so eine Art Ziel. Unten ist der See, der in sich ruht, und oben ist die Heiterkeit. Das ist nichts anderes als die Beschreibung für einen Zustand der Gelassenheit, also der heiteren Gelassenheit, so würde man das buddhistisch formulieren. Im I Ching findet sich dieser Zustand im 61. Zeichen. Ich habe das übersetzt mit inneres Vertrauen. Wenn wir diesen Zustand inneres Vertrauen, also mal sagen, das ist so etwas, was wir auch durch die Achtsamkeitspraxis versuchen zu entwickeln, innere Gelassenheit, freundlich bleiben, heiter bleiben, egal was passiert, uns nicht aus der Ruhe zu bringen, dann ist die Idee beim I Ching, aber die, dass der Hauptpunkt ja die Veränderung ist. Das heißt, selbst dieser Zustand ist nicht permanent. Und das ist das Typische am Denken des I Chings. Wenn wir eher denken, es muss ein Ziel geben, es muss ein Endergebnis geben, das Endergebnis ist dann das, was ich erreicht habe und das war's dann, dann ist die Denkweise des I Chings vollkommen anders. Das heißt, es gibt kein Ende, sondern es gibt eine permanente Bewegung. Das heißt, dieses Zeichen ist zwar ein sehr positives Zeichen, verändert sich aber wieder. Und zwar verändert sich zum Beispiel in das Zeichen 63 nach der Vollendung, heißt das. Die Grundidee ist, es gibt kein fixes Ende, sondern es gibt wieder einen Zustand, wo zwar, wenn man den Höhepunkt erreicht hat, aber irgendwann geht es dann wieder bergab. Das ist die Idee dahinter. Ja, und das wird durch diese zwei Zeichen ausgedrückt und bildet ja unseren Alltag auch super ab. Es gibt Tage, wo alles super läuft, wo wir total gelassen sind, wo einfach gut alles im Fluss ist und man denkt, boah, super Tag und überhaupt. Und nächster Tag ist ganz anders. Die Kunst besteht jetzt darin, diese Zustände einerseits wahrzunehmen, und wir arbeiten ja mit der Technik des Benennens. Das heißt, wahrzunehmen, was momentan da ist. Zum Beispiel, momentan bin ich in einem Zustand, also wenn ich dieses System im Kopf habe, ja, gibt ja Leute, die können diese 64 Zeichen auswendig, die registrieren dann einfach ihren momentanen Zustand als Zeichen 61 inneres Vertrauen. Und der Punkt ist, sich mit dieser Erfahrung nicht zu verschmelzen, also nicht zu identifizieren, sondern einfach es als einen momentanen Zustand wahrnehmen, der sich auch wieder verändert. Das heißt, die Gelassenheit entsteht nicht dadurch, dass ich im Moment einen gelassenen Zustand mich darin befinde, in dem Sinne, dass ich jetzt sage, boah, jetzt ist alles super und so, sondern die Gelassenheit entsteht in dem Augenblick, wo ich wahrnehme, in welchem Zustand ich bin, mich aber von der Eigendynamik des auftauchenden Zustandes oder der auftauchenden Erfahrung nicht wegtragen lasse. Und das ist ja unsere Praxis. Die Systeme, die wir uns anschauen, sind nichts anderes als Hilfsmittel, um einfach klarer zu haben, in welchem Zustand bin ich momentan. Und in dem Moment, wo ich es benennen kann, habe ich schon ein bisschen inneren Freiraum zu der momentanen Erfahrung und kann dann das locker wahrnehmen und kann dann auch die Veränderung locker wahrnehmen, weil ich ja weiß, nichts ist fix. Weil ich ja weiß, das verändert sich auch wieder, ja, obwohl das im Moment sich alles super anfühlt, aber es verändert sich wieder. Und das gibt uns diesen inneren Freiraum, die Dinge so anzunehmen, also die Erfahrungen so anzunehmen, die Zustände so anzunehmen, die äußeren Situationen auch so anzunehmen, wie sie halt sind. Und in jeder Situation natürlich auch überlegen, okay, was kann ich da auch verändern? Aber immer aus dieser Perspektive, dass man in einem Schwerpunkt ist oder bleibt. Das ist die Idee. Und so kann man dieses komplizierte System vom I Ching auch benutzen. Das also nichts anderes ist als eine Kategorie von 64 verschiedenen inneren Erfahrungszuständen, die alle miteinander vernetzt sind. Und so kann man dann im Alltag das auf seine eigene Situation anwenden und hat dann ein bisschen mehr Klarheit, wie sich Dinge aus dem einen Zustand in den anderen entwickeln. Danke.